Heute ist Pfingstsonntag, also der erste Tag des Pfingstfestes, des dritthöchsten Feiertages im christlichen Kalender. Damit stellt sich das Thema des heutigen Sonntags sozusagen von alleine auf. Es geht um den Heiligen Geist, den Berater, den Tröster, den Beistand von Gott, dem, der von Jesus versprochen wurde als der, der uns im Glauben helfen soll, solange er noch nicht wiedergekommen ist. Der Predigttext von heute ist auch der bekannteste Text überhaupt zu diesem Thema. Es ist die Geschichte, die erzählt, was passierte, als nach Ostern und Himmelfahrt das Versprechen von Jesus wahr wurde. Es ist die Geschichte, wie der Heilige Geist zu den Jüngern kam. Die Geschichte aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 18. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkündigen. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Die anderen aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11, erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist hier erst die dritte Stunde am Morgen, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. So bekannt diese Geschichte ist, so bekannt ist das, was damals passiert ist. Jesus, der Sohn Gottes, der sich nicht gescheut hat, die Finger in die Wunden der jüdischen Glaubensvorstellung zu legen, hat das Machtgleichgewicht zwischen der jüdischen Geistlichkeit und der römischen Besatzungsmacht durcheinandergebracht, indem er die Blicke der Menschen auf Gott und seinen Willen gelenkt hat. Daher wurde er als Aufrührer abgestempelt, und die jüdische Elite wollten ihn und seine Jünger zum Schweigen bringen, indem sie ihn verurteilten und hinrichten ließen. Zuerst hat das auch funktioniert. Die Jünger waren deprimiert und verängstigt. Sie verkrochen sich, verbargen sich innerhalb verschlossener Türen und Mauern. Es gab keine öffentlichen Auftritte, keine Anschuldigungen gegen die Geistlichkeit, keine Predigten, in denen Gott im Mittelpunkt stand. Bis zu diesem Augenblick. Plötzlich und unerwartet machen die Anhänger dieses Jesus wieder von sich reden. Plötzlich und unerwartet tritt dieser Petrus in aller Öffentlichkeit auf und predigt, sodass die Leute merken, hier ist etwas im Gang, hier geschieht etwas Unvorhersehbares. Begleitet wird dieses Ereignis von merkwürdigen Erscheinungen. Ein Rauschen, Feuerzungen, unerwartete Fremdsprachenkenntnisse. Einfache Menschen, die ihr Leben lang nichts anderes als Aramäisch gesprochen hatten, sprechen plötzlich Griechisch, Lateinisch, Persisch, Ägyptisch oder eines von den vielen, vielen anderen Sprachen, die in der Weltstadt Jerusalem damals so gesprochen wurde. Es war, als wäre der Turmbau zu Babel niemals passiert. Und was sagen sie? Sie loben Gott, sie preisen die Größe des Herrn und sie erzählen von diesem Jesus, der als Mensch hingerichtet wurde, aber nicht tot blieb, sondern auferstand. Und zu allem Überfluss steht dieser Petrus auch noch auf und hält eine Predigt, die sich gewaschen hat. Wir alle wissen, dies war eines der großen Wendepunkte in der Geschichte. Es war die Geburtsstunde der christlichen, weltweit missionierenden Kirche. Es war der Moment, an dem den Jüngern klar wurde, dass sie in dem, was sie erlebt hatten, eine Botschaft hatten, die alle Menschen verändern konnte. Denn genau das war passiert. Die Jünger wurden verändert. Und genau diese Veränderung ist es, die wir meinen, wenn wir sagen, dass der Heilige Geist über sie ausgegossen wurde. Drei Gedanken sind es, die ich in diesem Zusammenhang heute bedenken möchte. Der erste Gedanke ist es, dass der Heilige Geist die Beziehung zwischen Gott und Mensch verändert. In Vers 17 zitiert Petrus den Propheten Joel, der in einer herrlichen Vision gesehen hat, was Gott mit uns vorhat. Wir haben es in den Lesungen gehört und hier steht es ebenfalls. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über die Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Das, was hier beschrieben ist, war in den alten jüdischen Vorstellungen etwas vollkommen Undenkbares. Aus Jahwe oder Elohim, den alten Bezeichnungen für den unnahbaren, heiligen, über alles thronenden Gott, wird Abba, unser Vater. Der Gott, dessen Liebe uns nahe ist. Am besten sieht man diese Entwicklung an den Jüngern selbst. Zu Lebzeiten Jesu war die Hierarchie noch sehr klar. Jesus war derjenige, der die Verbindung zu dem Vater, zu Gott hatte, der die Schrift kannte und der auch wusste, wie man die Gesetze und die Auslegungen der Bibel in das konkrete Leben zu übersetzen hatte. Und die Jünger waren die Schüler. Und sie versuchten zu lernen. Sie schauten auf Jesus. Sie schauten auf ihn, was er von Gott sagte. Es war die damals ganz übliche Meister-Schüler-Beziehung. Die Jünger waren nicht mit Gott verbunden, sondern mit Jesus. Und so war es auch eigentlich das ganze Alte Testament hindurch. Einzelne besondere Menschen hatten eine Verbindung zu Gott, eine besondere Beziehung zu ihm. Noah, Abraham, Moses, David, Salomo, Jeremia, Jesaja, die Propheten, Jesus. Sie waren die Sprachrohre Gottes. Sie haben den Menschen gesagt, was Gott wollte. Sie haben seine Position vertreten. Sie standen an Gottes statt vor den Menschen. Diese Position und diese Fähigkeit wurde umschrieben, indem man sagte, dass diese Menschen vom Geist Gottes erfüllt waren. Bei Moses zum Beispiel war das so stark, dass man ihn noch nicht einmal anschauen konnte. So sehr umstrahlte ihn die Herrlichkeit Gottes. Er musste sein Haupt verhüllen, bis der Effekt abgeklungen war. Aber auch bei den anderen genannten, die vom Geist erfüllt waren, bemerkte man von außen sehr schnell, woher die Botschaft kam. Und man bemerkte, dass dies ganz besondere Menschen waren, die eine ganz besondere Botschaft ausrichteten. Von Jesus beispielsweise wurde gesagt, er predige wie jemand mit der Vollmacht Gottes und nicht wie die Pharisäer. Die Folge dieser Vermittlerrolle war, dass ein besonderes Priestertum im Volk notwendig wurde. Eine besondere Kaste entstand, die vor der Einführung des Königtums in Israel noch nicht existiert hatte. Diese Kaste übernahm die ritualen Aufgaben, die Anleitung bei Gebet und Kult, die Vermittlung von Wissen und der Geschichte, die Prophetie und die Verkündigung. Das waren die Aufgaben der Priester. Die Beziehung der normalen Menschen zu Gott existierte dann nur indirekt, in der Form, dass Gott eigentlich sehr weit weg war vom täglichen Leben, so ungefähr wie der König weit weg war vom täglichen Leben, und der König war umgeben von Beratern und Beamten und man musste erst an diesen vorbei, bevor man zu König oder zu Gott kommen konnte. Dadurch war die Beziehung zu Gott sehr stark reglementiert, durchdrungen von Formalismen und von Gesetzen. Die Priester, die Schriftgelehrten und Pharisäer sollten Gottes Position vertreten. Doch in Realitas vertraten sie nur zu oft ihre eigene Position. Das merkten die Menschen und als Folge wandten sie sich doch oft von Gott ab, denn es war ja ein Gott der Oberen und nicht einer von uns. Es war Jesus, der begann, dieses Bild zurechtzurücken. Er deckte die Korruptheit der Priesterschaft auf und er predigte den nahen Gott. Er predigte Abba, Vater. Und er predigte, dass seine Liebe uns nahe ist. Das war einer der Gründe, warum er den Hass der regierenden Priesterschaft auf sich zog und warum diese es für notwendig erhielten, seine Stimme zum Schweigen zu bringen. Es war dieses Ereignis an Pfingsten, die einzelne Stimme Jesu in einen Chor verwandelte, in einen Chor, in dem Gott gelobt und seine Taten gepriesen wurden. Die Beziehung Gottes zu den Menschen hatte sich verändert. Nicht mehr die Vermittler, nicht mehr einzelne besondere Menschen definierten das, was Gott in der Welt sagt und tut, sondern jeder kann Gott sehen, Gott erleben, Gott hören und Gott verstehen. In der christlichen Kirche ging diese Erkenntnis im Laufe der Zeit erstmal wieder unter. Jahrhundertelang wurde sie vernachlässigt und ist erst im Rahmen der Reformation unter dem Stichwort Priestertum aller Gläubigen wieder aktuell geworden. Es ist das, was wir heute leben, was wir auch in dieser Gemeinde leben. Wir unterscheiden uns in Bezug auf Gott nicht. Es ist egal, ob Lothar, ob Jan, ob ich oder Eva Maria oder Elsbeth oder sonst wer von uns etwas zu Gott erkennt oder sagt. Alle haben das gleiche Recht. Alle haben dasselbe Maß an Erkenntnis oder an Beziehung zu ihm. Wir kommen nicht immer zum selben Ergebnis. Und das, was um dem einen wichtig ist und bedeutend, ist es für den anderen nicht. Mit diesen Gegensätzen müssen wir deswegen heute leben. Aber in Bezug auf Gott sind wir alle gleich. Es braucht keinen Vermittler mehr, weil wir selbst haben die Verbindung zu ihm. Für die Jünger war dieses Gefühl, Gott in besonderer Art und Weise nahe zu sein, ein Gefühl, als wären sie betrunken. Das Herz brannte ihnen wie mit Feuer und der Drang, von den großen Taten Gottes zu erzählen, überwältigte sie. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt meiner Überlegungen. Der Heilige Geist verändert uns. Wieder sieht man diese Veränderung an den Jüngern selbst. Zu Lebzeiten Jesu waren sie die Schüler, die lernen wollten, was Jesus predigte, aber immer wieder zurückfielen in die traditionellen Denkweisen des jüdischen Glaubens. Nach Jesu Tod waren sie verschreckt, verängstigt. Sie verkrochen sich, auch nachdem Jesus sich ihnen gezeigt hatte. Aber an Pfingsten wurden sie mit dem Geist Gottes erfüllt. Seine Gegenwart stand ihnen plötzlich so vor Augen, als könnten sie ihn direkt sehen. Aus den verängstigten, sich versteckenden Jüngern wurden die Apostel, die die gute Botschaft in alle Welt heraustragen und die Liebe Gottes verkündigen konnten. Sie begriffen, dass sie selbst den Tod nicht mehr fürchten mussten, weil Jesus den Tod überwunden hatte. Dasselbe gilt auch für uns. Gottes Geist verändert, die Nähe zu seiner Liebe verändert. Die Ursache dafür ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich Gott als theoretische Möglichkeit sehe, vielleicht sogar nur als kulturelle Einrichtung, die ich in meiner Kindheit kennengelernt habe, dann ist Gott mir ferner. Dann spielt er in meinem konkreten Leben nur eine untergeordnete Rolle, selbst wenn ich mit Überzeugung sagen kann, ich glaube an ihn. Dasselbe gilt, wenn ich Gott nur indirekt erlebe, wenn ich ihn über einen Pfarrer oder einen Priester erlebe, der an der Stelle Gottes steht. Ich werde in meinem Glaubensleben immer diesen Menschen vor Augen haben, nicht Gott selbst, selbst wenn ich davon überzeugt bin, dass hinter diesem Gott steht. Aber mit dem Geist erfüllt zu sein, das ist etwas anderes. Der Geist bringt mich dazu, Gottes Nähe zu spüren. Gott ist keine theoretische Möglichkeit mehr. Er ist konkret. Er ist da. Ich merke, wie Gott da ist. Ich merke, wie er als Person neben mir steht. Ich bin in der Lage, mit Gott zu kommunizieren, mit ihm zu reden. Ich kann ihn fragen und er gibt mir Antwort. Ich kann ihn bitten und er hilft mir. Ich kann mich an ihn wenden und er ist für mich da. Diese Nähe Gottes überwältigt. Ich selbst habe diese Nähe nicht sehr oft gespürt in meinem Leben, aber wenn ich sie gespürt habe, dann hat sie mich verändert. Sich nach Gottes Willen zu richten, wird ja dann ganz einfach. Das Herz brennt einem und die Überzeugung, das Richtige zu tun und nicht scheitern zu können, ist da und treibt einen vorwärts. So wie die Jünger damals an Pfingsten vorwärts getrieben wurden. Plötzlich ist einem klar, was zu tun ist, plötzlich wird klar, was man sagen muss und dann gibt es kein Zögern mehr. Dann tut man es. Nun werden vielleicht einige von euch sagen, das ist aber nur das Besondere, das geschieht doch nur ganz selten. Andere werden vielleicht sagen, oh ja, das ist es, das spüre ich jeden Tag, immer im Gebet. Und beide Gruppen haben recht. Denn wie der Geist Gottes in uns wirkt, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das hängt ganz davon ab, welcher Typ man ist, welche inneren Einstellungen man hat und wie man seinen Glauben lebt. Dabei ist keine dieser beiden Möglichkeiten richtig oder falsch. Es sind einfach unsere persönlichen Arten und Weisen, den Geist und Gott zu erleben. Dabei haben beide Wege ihre Vorteile und ihre Nachteile. Der Gott täglich erlebt, der diese Verbindung immer bewusst lebt, der ist gesegnet, weil er die Nähe Gottes beständig spürt und weil er die Führung Gottes beständig bemerkt. Doch die Gefahr besteht, dass er von dieser Führung abhängig wird. Und wenn dann Zeiten kommen, in denen Gott schweigt, dann gerät dieser Mensch eventuell in eine tiefe Glaubenskrise. Auf der anderen Seite wird der, der Gott nur sehr selten und an besonderen Wendepunkten seines Lebens erlebt, selbstständiger agieren, stärker versuchen, von sich aus zu leben, wie Gott es von ihm erwartet. Er ist in der Lage, selbst zu entscheiden und selbst zu beurteilen. Doch die Gefahr besteht, dass er den Willen Gottes vergisst und beginnt, sich auch selbst zum Maßstab zu nehmen und letztlich Gott zu verlieren. Aber egal, wie man als Mensch jetzt darauf reagiert, dass der Geist Gottes einen erfüllt, es ist Pfingsten. Es ist das Geschenk unseres Gottes, das uns zu Heiligen macht, zu Menschen, denen Gott nahe ist. Damit komme ich zu dem dritten Gedanke, wie der Heilige Geist verändert. Er verändert auch die Beziehung zwischen den Menschen. In unserem Predigttext ist es Petrus, der diese Veränderung repräsentiert. Man überlege nur, was dieser Mann einen Weg für sich hinter sich hat. Er, der einfache Fischer, wurde zum Nachfolger, als er noch diesen Beruf ausübte. Er war also nicht unbedingt ein gebildeter Mann und er wusste nicht unbedingt, wie man mit Worten umzugehen hatte. Aber er war immer eine Führungspersönlichkeit. Er wurde ziemlich schnell zum Sprecher, der Jünger. Er war mutig und er traute sich, auch Probleme direkt anzusprechen. Aber er war auch ungeschickt und ging das eine oder andere Mal in die Irre. In den Evangelien ist zu merken, dass er in einer besonderen Konstellation, in einer besonderen Konkurrenz zu den anderen Jüngern Johannes und Jakobus stand. Mit Ostern hat er sich, wie alle Jünger auch, erst einmal ängstlich verkrochen. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre der Plan der Pharisäer sicherlich aufgegangen. Wie man zum Beispiel in der Geschichte in Johannes 21 am See Tiberias sieht. Die Jünger wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Jesus war ihnen zwar erschienen, aber dann wieder verschwunden. Die Aufgaben, die sie über Jahre hinweg im Gefolge Jesus zu erfüllen hatten, waren irgendwie sinnlos. Petrus machte in dieser Geschichte den Vorschlag, lass uns fischen gehen. Es war klar, dass ihnen wohl nichts anderes übrig blieb, als in ihren alten Beruf zurückzukehren. Die Gemeinschaft der Jünger wäre in diesem Fall in sehr kurzer Zeit zerbrochen und die Episode Jesus wäre dem Vergessen der Geschichte anheimgefallen. Pfingsten hat auch das verändert. Der Heilige Geist hat der Schar der Jünger eine neue Aufgabe gegeben. Dadurch, dass sie merkten, dass sie nun Gott ganz nahe gekommen sind, dadurch, dass nun jemand da war, der ihnen mit Rat und Tat beiseite stand und der ihnen den Plan Gottes eröffnete, erkannten sie, dass sie keine Niemande der Geschichte mehr werden mussten. Ihre Aufgabe war es, die Gnade und Liebe Gottes als Botschaft in die Welt herauszutragen. Und bereits in unserem Predigttext taten sie das nicht einzeln, sondern als Gruppe. In Vers 14 heißt es, da tat Petrus auf, zusammen mit den 11, erhob seine Stimme und begann zu reden. Petrus hielt die Predigt. Er war in diesem Moment der Sprecher. Aber er war es nicht alleine, der die Verkündigung machte und durchführte, sondern jeder Einzelne in dieser Gruppe hatte jetzt eine Aufgabe, ein Ziel, etwas, was er tun sollte. Der Heilige Geist machte aus der Menge der Einzelschicksale eine Gruppe, die letztlich die Kirche der Christen begründete. An diesem Tag, so heißt es später in der Apostelgeschichte, bekehrten sich 3000 Menschen. Aus einer kleinen Schar wurde eine große Gruppe. Das an sich war eigentlich nichts unbedingt Neues. Dass ein begnadeter Redner eine große Schar von Menschen hinter sich versammelt und auf ein gemeinsames Ziel einschwört, das gab es damals bereits regelmäßig und es gibt es heute auch noch regelmäßig. Das Neue, was damals geschah, war die Art und Weise, wie diese Menschen sich zusammentaten. Später in der Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 47 heißt es, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer renötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei allem Volk. Man kann sagen, hier entstand die erste kommunistische Kommune der Menschheitsgeschichte. Besitz spielte keine Rolle mehr. Hierarchie spielte auch keine Rolle mehr. Im Vordergrund stand das Gemeinsame, Gottes Kindschaft. Brüderlich und schwesterlich alles miteinander teilen und den Tag mit guten Taten verbringen. Der Geist Gottes schaffte diese Gemeinsamkeit. Die Beziehung der Menschen untereinander hatte sich verändert. Und sie musste sich im Verlauf der Geschichte immer wieder ändern. Als die Wiederkunft Jesu auf sich warten ließ, mussten die Strukturen einer menschlichen Organisation geschaffen werden, die Kirche genannt wurde. Diese Organisation hat sich später verselbstständigt und wurde staatliche Organisation und sammelte Macht an, was ihr keineswegs immer gut tat. Auch heute ist die Kirche, sind alle Kirchen, auch unsere evangelisch-freikirchliche Kirche, viel stärker menschlich als heilig. Aber immer wieder hat der Heilige Geist die Menschen dazu gebracht, Reformen durchzuführen, im Sinn des Zusammenseins, das Zusammensein auf den eigentlichen Sinn, auf das, was Gott will, zurückzuführen. Dabei muss jede Generation diesen Sinn neu erarbeiten. Auch wir müssen das tun. Die Zeiten sind vorbei, in denen eine einzelne Kultur oder eine einzelne Religion unser Land bestimmt. Wir leben im Zeitalter des Multikulti. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass wir offener und toleranter sein müssen. Und das ist ja auch irgendwie gut so. Keiner von uns kann sich einfach hinstellen und behaupten, er hätte die Wahrheit für sich gepachtet und könne bestimmen, wie alle anderen zu leben hätten. Natürlich gibt es immer noch Menschen, die so denken, die es nicht ertragen können, dass andere anders sind und anders denken. Aber der Heilige Geist kann uns anleiten, mit diesem Problem umzugehen. Er kann uns sagen, was die Liebe Gottes heute zu uns, unserer Gesellschaft und den Unterschieden unter uns sagt. Er kann uns sagen, worauf es ankommt. Wann sollen wir tolerant akzeptieren, was andere denken oder tun? Und wann müssen wir sagen, stopp, hier ist eine Grenze erreicht? Er kann uns sogar helfen, mit der Tatsache umzugehen, dass die Unterschiede in Erkenntnis und Denken mitten durch die Gemeinde hindurchgeht. Wenn es spezifische Fragestellungen gibt, zum Beispiel zu Moral oder Verhalten, dann werden auch wir bei uns sehr schnell herausfinden, dass wir höchst unterschiedlich denken. Was der eine noch akzeptieren und tolerieren kann, ist bei dem anderen schon erfüllt mit Ablehnung und Abneigung. Aber trotzdem, trotz dieser Unterschiede, sind wir die Gemeinde Gottes. Wir sind der Körper, in der Heilige Geist wohnt. Trotzdem sind wir die Kirche Gottes, die sein Lob verkündigen. Und weil der Heilige Geist ein dynamischer Geist ist, ein Geist der Veränderung, stehen wir niemals still. Wir können nicht einfach die Bibel aufmachen, nachlesen, wie die Urgemeinde das gemacht hat und sagen, genauso müssen wir das auch tun. Nein, es geht darum, dass die Zeiten sich ja geändert haben, dass die Menschen sich geändert haben, auch wir haben uns geändert. Und diese veränderten Zeiten erfordern, dass wir uns immer wieder neu fragen müssen, wie wir unseren Glauben in unserer Zeit ausdrücken und leben können. Wir müssen uns fragen, wie sich die Beziehung zu Gott verändert, wenn wir uns ändern. Wir müssen uns fragen, wie wir selbst uns ändern müssen. Und wir müssen uns fragen, wie sich die Beziehung zwischen uns und unseren Mitmenschen verändert. Genau deswegen hat uns Gott den Heiligen Geist geschenkt. Die Dynamik der Veränderung ist das Wichtige. Die Herausforderungen der Zeit können wir nur begegnen, indem wir immer wieder neu die einzige Quelle anzapfen, die uns beständig hilft und leitet. Gott selbst. Amen.